philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag. Bei einer Sendung der philosophischen Brocken begrüßt Sie Herbert Rachowitz. Stellen Sie sich das folgende Szenario vor. Zehntausende Bürgerinnen und Bürger demonstrieren. Sie schwenken die Nationalflagge und tragen Transparente. Stoppt die Diktatur. Wir sind das Volk. Auf welche Stadt tippen Sie? Auf Minsk unter Lukaschenko oder auf Wien Anfang Dezember 2021? Beides trifft zu. Das ist doch sehr verdächtig. Der Widerstand gegen staatliche Maßnahmen kann sich an äußerst unterschiedlichen Anlässen entzünden. Im Fall von Covid-19 sind auch Brandbomben und körperliche Attacken durch die Demonstranten dabei. Die folgende Sendung wirft einen Blick zurück, als Widerstand gegen eine echte Diktatur geleistet wurde. Manfred Rauchensteiner war Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums und ist Träger zahlreicher wissenschaftlicher Auszeichnungen. Er spricht über die vielfältigen, häufig lebensgefährlichen Formen des Aufbegehrens gegen die Nazi-Diktatur. Woran denken Sie bei der folgenden Beschreibung? Über Nacht werden aber tausende Menschen ohne Urteil interniert, pauschal und ohne Gerichtsurteil. An die Massenverhaftungen unmittelbar nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland oder an die Vorschriften zur Eindämmung der Pandemie 2020 und 2021. In der gegenwärtigen Situation ist das Wort Widerstand mal wieder ein bisschen im Vordergrund. Auf der Frage, wann ich das letzte Mal gehört habe, ist mir gekommen Auditorium Maximum Besetzung, dann gab es eine Arena Besetzung in Wien, die kulturpolitisch ganz wichtig war, dann noch vorher Hainburg, die Hainburger Au, dann zurück Prag, Protest gegen das Einschreiten der Sowjets, Ungarn, und dann gibt es noch Widerstand, den man in der Schule hört, den man auch in Jubiläen immer wieder mal hört, Widerstand gegen das Naziregime. Und der Zweck der heutigen Sendung ist, das mal genauer zu beleuchten, um diese Facette von dem, was Widerstand sein kann, in den Vordergrund zu rücken und auch einen Vergleich so leise anzutupfen, was Widerstand gewesen ist, was damit an Opfern und an Möglichkeiten entstanden ist. Der Gesprächspartner Manfred Rauchensteiner, der ein dickes Buch geschrieben hat über Krieg in Wien 1945, das ist nicht das einzige dicke Buch, das er geschrieben hat. Er hat eines der Werke geschrieben, das diese Widerstandsproblematik, die ganze Breite darstellt, und den ich vielleicht jetzt als erstes mal frage, welche Gruppen waren in dem Widerstand, warum sind die dazugekommen, aus sehr unterschiedlichen Quellen, nicht?
Ja, fangen wir mal dort an, wo wir uns vergegenwärtigen, dass das Wort Widerstand ein sehr schillerndes ist. Das ist so unendlich vielfältig wie Widerstandshandlungen. Und der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, auf den wir uns ja heute konzentrieren. Und daher, glaube ich, sollte man sich einmal überlegen, was kann alles Widerstand sein und was wurde alles als Widerstand bezeichnet. Wenn jemand in einer finsteren Nacht die Faust im Sack geballt hat, würde ich sagen, das war also sicher kein Widerstand. Wenn jemand offen, das heißt so, dass es mitgehört werden konnte, einen vielleicht etwas bösartigen Hitlerwitz erzählt hat, dann hat er das mit dem Leben bezahlt. Und das ist die ganze Spannbreite. Wenn wir uns mal ein bisschen das zeitlich auch zurechtlegen und uns in erster Linie wohl auf Österreich beziehen, dann fällt auf, dass der Widerstand gegen den Einmarsch 1938 ein wenig sichtbarer gewesen ist. Man hat immer dann gesagt, ja, also die da hier eben nicht mit den Nazis mitgehen wollten und die nicht jubeln wollten am Heldenplatz, die sind so ausgeblieben. Das ist alles schön und gut. Es ist kein offener Widerstand gewesen, wäre auch wahrscheinlich schwer durchzusetzen, weil es war ja auch eine militärische Aktion und man hat von vornherein damit rechnen müssen, dass jede gegen das Deutsche Reich und insbesondere gegen Hitler gerichtete Aktion sofort schärfste Verfolgungsmaßnahmen nach sich gezogen hätte. Die sind dann trotzdem gekommen. Denn es ist gar nicht abgewartet worden, ob sich hier in Österreich so etwas wie Widerstand zeigt, weil die so ziemlich erste Handlung, die seitens der neuen nationalsozialistischen Führung der Machthaber gesetzt worden ist, war, dass man die Leute verhaftet hat, die eventuell Widerstand leisten können. Das waren die Proponenten des Ständestaats, des Austrofaschismus. Und das hat beim Bundeskanzler begonnen und endete halt dann irgendwo bei kleinen Funktionären, die zusammen auch schon mit dem ersten Transport von Juden, prominenten Juden in der Regel, nach Dachau gegangen sind. Damit hat man also schon eine sehr wesentliche Gruppe auszuschalten versucht, die eventuell hätte Widerstand leisten können. Das nächste war, dass dann Leute bei der Volksabstimmung am 10. April 1938 nicht stimmberechtigt gewesen sind. Das waren eben auch Juden, beziehungsweise ebenso wieder die Exponenten des Austrofaschismus. Und aus dem heraus entwickelt sich's.
Da kann ich vielleicht noch, weil Sie sagen Widerstand, was ist Widerstand? Meine Großmutter hat erzählt bei der Abstimmung für Ja oder Nein. Da war die Regel so, dass wenn man Nein stimmen wollte, musste man in die Zelle gehen. Und das hat sie getan. Das ist jetzt nicht die Faust in der dunklen Nacht in die Tasche stecken. Es ist auch nicht eine Bombe legen, um ein Gleis zu ruinieren. Aber es ist ein Markstein, der dann dazu geführt hat, dass sie nicht Deutsch mehr unterrichten konnte. Kann man das Widerstand, würde man das auch Widerstand nennen?
Man kann es Widerstand nennen, zumindest also im Sinne des NS-Regimes, weil dort ist ja der Widerstandsbegriff sehr wohl so weit gefasst worden, wie ich am Anfang angedeutet habe. Es konnte etwas sehr, sehr Harmloses sein, dass man einmal zu keiner Veranstaltung gegangen ist, die mehr oder weniger zwangsweise besucht werden sollte, oder dass man eine echte Widerstandshandlung gesetzt hat, ein Sabotageakt oder sich auch nur missliebig geäußert hat. Aber wenn man das also jetzt auf eine Handlung reduziert, so wie sie am 10. April 1938 gesetzt worden ist, allerdings sehr, sehr selten. Die Erzählungen, dass da hier, weiß ich wie, viele Leute in die Zellen gegangen sind. Die sind wohl zahlreich, aber ich würde sie gerne auf ein Minimum reduzieren. Es war auch etwas, was eigentlich nicht geahndet worden ist. Das war es noch nicht gewesen. Und da gibt es also auch sehr wohl Beweismittel, die das unterstreichen. Denn es sind in allen österreichischen Bundesländern Tausende, also Hunderte beziehungsweise insgesamt dann Tausende sogenannte Führergemeinden entstanden. Das waren Gemeinden, die zu 100% mit Ja für den Anschluss gestimmt haben. Ich habe mir das angeschaut fürs Burgenland, ich habe mir das angeschaut für Kärnten. Das sind jeweils Hunderte. Und daher wenn man also jetzt das gegenrechnet und sagt, das sind Führergemeinden und auf der anderen Seite sind es die berühmten 99,9%, naja, da ist also eine relativ geringe und sogar mathematisch feststellbare Bandbreite.
Man muss sich aber vorstellen, wenn die Zahlen stimmen, die ich gelesen habe, in den ersten 6 Wochen sind 75.000 Österreicher verhaftet worden. Kann das
kommen? Naja, so viel sind es nicht verhaftet worden. Man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Die Zeit zwischen 13. März 1938, also dem Tag des Einmarsches, und dem 10. April, dem Tag der Volksabstimmung, ist wohl davon begleitet gewesen, dass Leute verhaftet worden sind. So wie ich es erwähnt habe, die sind nach Dachau gebracht worden, einige auch nur irgendwo anders in Gewahrsam, im Grauen Haus oder halt in dem, was also dann das Hauptquartier für die Gestapo geworden ist, am Mortzenplatz im Hotel Metropol. Da werden viele Menschen aus dem Verkehr gezogen, damit sie überhaupt nicht eingreifen konnten in die Maßnahmen, die vom NS-Regime im Bereich der Propaganda großteils gesetzt worden sind. Es sind aber auch dann viele noch vor dem 10. April freigelassen worden. Nur sie sind nicht abstimmungsberechtigt. Oder viele von ihnen, die wenigsten von ihnen, dafür haben wieder Leute abgestimmt, die also dann irgendwann einmal nach dem 10. April keinen Arier-Nachweis erbringen konnten oder nicht ausreichend belegen konnten, dass sie eine sogenannte arische Abstammung haben. Die sind dann hinausgeworfen worden, die sind auch halt jetzt mit sehr geringen Bezügen zunächst einmal entlassen worden, soweit sie Juden waren, beziehungsweise eben jetzt dann erklärte Gegner des Regimes, die davon nicht abgelassen haben, hat man sie in Gefängnisse und Konzentrationslagern gebracht. Da kommt also jetzt dann die nächste Handlung, wo wir uns wahrscheinlich schwer tun zu sagen, ist das Widerstand? Menschen sind emigriert. Und da haben wir also jetzt dann schon in den ersten Wochen und Monaten Tausende, Zehntausende, die fliehen und dem Terror entgehen wollten. Sie setzen allerdings nur eine, wollen wir sagen, sehr, sehr persönliche Handlung des Nichtkonformen. Sie sind mit dieser Wende, mit diesem politischen System nicht einverstanden. Sie fürchten vielleicht auch für ihr eigenes Leben, für ihre Sicherheit, für ihr Fortkommen und versuchen, über die Grenzen zu kommen. Das geht zunächst einmal vornehmlich in die Tschechoslowakei. Das geht ein bisschen noch nach Ungarn. Nicht sehr viel auch in die Schweiz, eher noch nach Italien, das faschistische Italien. Bei der Schweiz fällt auf, dass man zunächst einmal wohl überrascht gewesen ist über die Fluchtbewegung, die aus Österreich eingesetzt hat, weil die Schweiz hat das also eher gelassen gesehen, was Anschluss gewesen ist. Man hat es kommen gesehen und jetzt war er halt plötzlich da. Und wie dann viele Österreicher gekommen sind, sind seitens der Schweiz relativ drakonische Maßnahmen gesetzt worden, um diese unwillkommene Zuwanderung zu stoppen und auch Schwierigkeiten mit dem Deutschen Reich auf die Weise zu vermeiden, darf man nicht ganz übersehen. Und da gibt es ein Zitat des obersten Polizeichefs, der eben gemeint hat, lassen wir uns da hier durch sentimentale Gefühle nicht in unseren Handlungen beeinflussen. So war es dann auch. Ich meine, die Flucht geht weiter. Das nächste ist nur dann keine Flucht mehr gewesen und da kann man auch nicht sagen, das ist Widerstand. Die Menschen sind zur Emigration gezwungen worden, das waren vornehmlich Juden. Mussten also praktisch ihr gesamtes Vermögen als Reichsfluchtsteuer hinterlassen und kommen sehr arm oder zumindest ihrer nennenswerten Barschaften auch beraubt dann irgendwohin ins Ausland. Dort setzen sie dann vielleicht mit einem aktiven Widerstand ein. gibt es in England, in den USA, wo viele der Flüchtlinge zunächst als feindliche Ausländer eingestuft worden sind, gibt es also dann einen Sinneswandel und es wird ihnen ermöglicht, dass sie in irgendwelche Truppenteile eintreten und dann, das haben doch gar nicht so wenige gemacht, mit der Waffe in der Hand für die Befreiung Österreichs eingetreten sind. Da würde ich sagen, haben wir eine eklatante Widerstandshandlung.
Die erste komplett eindeutige Widerstandshandlung bzw. Widerstandsproklamation in Österreich war von der Kommunistischen Partei. Ne?
Die Kommunisten sind, Kommunisten sind schon sehr bald aktiv geworden, aber für die Kommunisten war, wollen wir sagen, zumindest ab dem September 1939 und vorher gibt es nicht sehr viel, da fallen sie auch in die Gruppe der Nonkonformisten, derer, die eben jetzt schon weithin sichtbar Gegner gewesen sind. Nach dem 1. September 1939 wird es für die österreichischen Kommunisten, wie überhaupt also Kommunisten im Bereich des Großdeutschen Reichs, sehr, sehr schwierig, sich widerständlich zu zeigen, weil der Hitler-Stalin-Pakt hat neue Verhältnisse geschaffen und die Sowjetunion ist plötzlich so quasi Verbündeter Deutschlands. Wohin soll sich dann der Widerstand richten? Gegen Stalin, das konnte ja doch nicht sein. Aber dann, ab dem 22. Juni 1941, ist die Sache klar. Und da sind die Kommunisten dann führend in all jenen Gruppen, die sich zu Widerstandshandlungen bereit gefunden haben. Und sie haben auch die bei weitem größten Menschenverluste.
50% der vom Volksgericht Verurteilten waren Kommunisten, so in etwa.
Das könnte etwa hinkommen. Mit den Zahlen tun wir uns insgesamt ein bisschen schwer, weil es gibt auch Bezeichnungen, die nicht immer ganz zutreffend sind, beziehungsweise findet sich dann, Sie waren es ja, die das verschriftlicht haben in den deutschen Dokumenten, finden sich halt jetzt dann auch schnell hingeschriebene Bemerkungen wie Kommunist oder sonst irgendetwas, wo man schauen muss, ist das ein Kommunist? Das ist so wie, es sind unendlich viele Menschen in den Konzentrationslagern an Herzflattern und anderen plötzlich auftretenden Krankheiten gestorben, um zu kaschieren, dass man sie umgebracht hat.
Eine Zahl, die man ziemlich gewiss weiß, sind die 9000 Teilnehmer am Stephansplatz. Ne? Das war 7.8. Oktober 1938. Das war eigentlich eine frühe Manifestation davon, dass es da durchaus widerständige Tendenzen gibt.
Das, was am Stephansplatz sichtbar geworden ist, war etwas, das wie nichts anderes deutlich gemacht hat, dass sich auch und besonders Katholiken, die die Verfolgung der katholischen Kirche mitbekommen haben, dagegen auflehnen. Denn es sind ja auch Priester verhaftet worden, es gibt sehr, sehr viele Schließungen von Ordenshäusern. Und wer das nicht freiwillig tun wollte, der ist bedroht worden. Es ist zwar jetzt nichts, was noch ins Jahr 38 fällt, sondern ins Jahr 1940. Da sind die Kapuziner in Wien mit der Schließung des Hauses bedroht worden, weil sie wollten den Leichnam des Königs von Rom, des Sohns von Napoleon, nicht herausrücken, der dort beerdigt gewesen ist und Hitler wollte ihn aber nach Paris überführen, um den Franzosen ein Zeichen zu setzen. Und der Widerstand der Kapuziner ist auf die Weise gebrochen worden, dass man gesagt hat, entweder sie geben ihn jetzt her oder das Haus wird geschlossen, der Orden aufgelassen. So geht's auch. Und das, was eben 38 sichtbar geworden ist, das waren erste deutliche Zeichen dafür, es war Christkönigfest, dass man sich auch an andere Obrigkeiten gebunden fühlt. Und da ist es auch ganz klar zum Ausdruck gekommen, nicht Hitler ist unser Führer, sondern Christus ist unser Führer. Und das ist deutscherseits seitens der nationalsozialistischen Führung ja dann auch schnell geahndet worden durch den Sturm aufs erzbischöfliche Palais und die Misshandlung auch von Geistlichen. Und da setzt sich dann klarerweise etwas fort, was früher schon begonnen hat, das Vorgehen gegen katholische Priester bzw. Priesterschüler, junge Leute, die an der katholischen Fakultät der Universitäten, wie in Salzburg vor allem, studiert haben. Und die sind dann, wie es so schön heißt, einrückend gemacht worden. Und wenn sie ein Glück gehabt haben, sind sie bei der Sanität gelandet, ansonsten waren sie bei der Infanterie und sind in den Krieg geschickt worden.
Die Kirche hat im Vergleich mit den anderen, also mit den Monarchisten, Legitimisten und den Kommunisten, hat es ja den Vorteil gehabt, dass es da ein Infrastrukturnetz gegeben hat, die ganzen Pfarren, in denen die Pfarrjugend doch Möglichkeiten geboten hat, sich mal zu verständigen überhaupt. Da ist man nicht richtig reingekommen, es sei denn, es ist dann zu Aktionen gekommen, zu Gruppenbildungen und zu verschwörungsartigen Zusammenhängen. Nicht? Aber das war zunächst mal natürlich im ganzen Land verbreitet und nicht leicht zu überwachen als Ganzes, würde ich vermuten.
Außerdem, es sind nicht im Mindesten nennenswerte Teile der Pfarrjugend, wenn man das weiter überhaupt so nennen kann, dann bereit gewesen, für die katholische Kirche einzutreten und irgendeine Handlung zu setzen, die nicht regimekonform gewesen sind. Die meisten, reden wir einmal von den männlichen Jugendlichen, haben wohl in ihrer Grundüberzeugung die gehabt, dass es geheißen hat, jetzt sind wir Teil des Großdeutschen Reichs und das ist gut so. Denn das ist ja auch etwas, was quer durch die erste österreichische Republik gegangen ist, diese Anschlusssehnsucht, die nur umgedreht worden ist zum Schluss. Von 1918 an ist Österreich bemüht gewesen, einen Anschluss an Deutschland zu finden und 1933 ist das dann umgedreht worden und plötzlich ist es ganz anders. Die Pfarrjugend hat man auch insofern indoktrinieren können und zur Indoktrination gezwungen, weil die kommen zur Hitlerjugend und dort haben sie ein ganz anderes Erlebnis gehabt als die Messe, die sie ja weiter besuchen konnten oder kirchliche Kreise. Da sind sie anders erzogen, anders auch in ihrer Freizeitgestaltung zum Umdenken gezwungen worden, weil Feldübungen hat man ja bekanntermaßen gerne am Sonntag angesetzt.
Arbeitsdienst kommt dann.
Dann kommt also nach der Hitlerjugend kommt der Reichsarbeitsdienst, dann kommt das Einrücken zur Wehrmacht. Und wenn man sich einmal die Gesamtzahl ansieht, dann ist es ja etwas, was heute kaum mehr vorstellbar ist. Die Gesamtzahl derer, die im Verlauf des Zweiten Weltkriegs zur deutschen Wehrmacht und zur SS eingezogen worden sind, war 1,2 Millionen Männer. Wenn man das jetzt wieder ein bisschen umzurechnen beginnt auf die Familien, die dahinter gestanden sind, dann wird aus dem deutlich, wie unendlich viele Menschen vom Nationalsozialismus unmittelbar und vom Krieg erfasst worden sind. Und da liegen wir also bei hohen Prozentsätzen. Wenn wir die katholische Kirche als potenzielle Zelle für Widerstandshandlungen mal überspringen und sagen, und was ist mit den Protestanten? Die Protestanten haben schon bei der Volksabstimmung 38 sich ganz klar erklärt und haben gesagt, endlich ist dieser Anschluss gekommen, endlich ist Hitler da, weil die Zeit davor hat an die schlimmsten Zeiten der Gegenreformation erinnert. Auch protestantischerseits ist natürlich ein Umdenken dann angesagt gewesen, aber es dauert alles seine Zeit.
Im Kleinen kann man diese Situation vielleicht am Bund Neuland auch sehen, nicht? Weil der hat sich gespalten. Nicht? Der Bund Neuland war eine jugendbewegte, katholisch motivierte Aktion, Initiative, Wandervogelartig.
Ja, Wandervogel, ja.
und hat sich dann in einen nationalsozialistischen und in einen doch, also katholisch und doch auch tendenziell oppositionellen, stark oppositionellen Teil gespalten. Ne?
Ja, wollen wir sagen, in einen zweiten Teil gespalten, der aus seinem Katholizismus kein Hehl gemacht hat und auch nicht bereit gewesen ist, alles mitzumachen, was da hier vorgegeben worden ist. Machen wir also einen nächsten Schritt und fangen wir auch dort an, wo Widerstand natürlich in irgendeiner Weise ebenso zu sehen ist bei den Verfolgungsmaßnahmen. Die setzen 38 ein, setzen sich 39 fort. Es ist noch, abgesehen eben davon, dass Juden bereits verfolgt worden sind, dass sie umgesiedelt worden sind, ihre Wohnungen verlassen mussten und halt jetzt dann irgendwo noch untergebracht und noch so mit einer Art Grundversorgung ausgestattet gewesen sind. Wenn man mal die ausklammern und uns fragen, was gibt sonst noch alles, was in diese erste Zeit hineinfällt, dann finde ich am schrecklichsten, weil das ist noch jenseits der Vernichtungslager, dass man Euthanasie im großen Stil betrieben hat und dass in Schloss Hartheim in Oberösterreich eines der großen Euthanasiezentren eingerichtet worden ist und sich dort, ich weiß nicht jetzt auf Anhieb, wie viele Tausende geistig Minderbemittelte oder auch nur körperlich nicht völlig intakte Menschen gefunden haben, um getötet zu werden. Und da können wir also wieder mit der katholischen Kirche anknüpfen, ist allerdings auch nicht ohne ein Vorbild aus dem sogenannten Altreich, dann vom Bischof Memelauer in St. Pölten, eine ganz klare Handlung gesetzt worden, wo er in seiner Weihnachtsansprache 1940 gemeint hat, es ist auch das Leben von Behinderten und von Menschen, die vielleicht eine geistige Beeinträchtigung haben, lebenswert. Und es ist etwas, was menschenwürdig ist und es wäre eben hier in jeder Weise auch dagegen Einspruch zu erheben. Und da kann man zwar das Wort Widerstand nicht finden in seiner Predigt, aber es läuft auf das hinaus. Da wäre es jetzt an der Volksgemeinschaft gelegen, dieser Sache Einhalt zu gebieten. Es hat funktioniert.
Wirklich? In Deutschland war es Münster, nicht? Der Graf Galen.
Es ist, Galen ist wohl der bekannteste Bischof geworden, aber es war also nicht nur Galen, der sich immer wieder zu Wort gemeldet hat, es waren auch andere. Und Bischöfe haben sich vielleicht ein bisschen leichter getan, weil sie persönlich nicht so sehr Gefahr gelaufen sind, dass sie einer Verfolgungsmaßnahme ausgesetzt sind. Allerdings mussten sie immer darauf Rücksicht nehmen, dass sie nicht nur als Einzelperson dastehen, sondern für die Kirche. Und die Kirche selber hat natürlich sehr, sehr viele Verfolgungsmaßnahmen auch auf sich nehmen müssen.
Eine kleine Zwischenfrage, stimmt es mit der Anekdote, dass Galen dann im vollen Bischofsornat aufgetreten ist, als ihn verhaften wollten?
Ja, ich kann es nicht belegen. Aber es ist durchaus wahrscheinlich, denn ja, von Galen gibt es also eine ganze Reihe von Zitaten, die deutlich machen, dass er auch gesonnen war, Hitler als Person herauszufordern. Und das haben sich kaum welche, auch Bischöfe, nicht getraut.
Wenn wir jetzt bei den Bischöfen sind, noch ein bisschen zurück zum Kardinal Initzer, der zu dieser Zeit hier Kardinal war. Und der ja nun als erstes das Gegenteil eines Widerstandsaktes geleistet hat, indem er aufgerufen hat, Ja zu stimmen bei der Abstimmung. Und wenn ich dann aber auf den Oktober, auf den 7., 8. Oktober komme, da scheint es ja doch so gewesen zu sein, dass das durchaus gezielt auch gedacht schon war als eine Bejahung, Affirmation des christlichen Königs gedankt und so, und dass er an der Stelle relativ bald draufgekommen ist, dass das ein Fehler war, was er da gemacht hat.
Ich glaube, Kardinal Initzer hat schon wesentlich früher zur Kenntnis genommen und ist auch wahrscheinlich sich dessen bewusst geworden, dass das, was er im März 1938 noch sehr gutgläubig von sich gegeben hat, erstens einmal in Rom auf Widerstand gestoßen ist und zum anderen, dass er nicht mit dem Durchsetzungswillen und der Brutalität des Regimes gerechnet hat. Das ist ihm wohl erst im Laufe der folgenden Monate bewusst geworden, eben durch die schon auch erwähnten Verhaftungen, Zwangsemigration, Verfolgungsmaßnahmen, denen auch die Kirche ausgesetzt gewesen ist. Und daher kommt es eben wohl nicht von ihm unmittelbar initiiert zu dieser Kundgebung. Er war natürlich dann wieder der Exponent für die katholische Kirche und musste halt zur Kenntnis nehmen, wie das Regime reagiert hat. Und das sind aber wohl, wollen wir sagen, erste Ansätze, dass Initzer in einem völlig anderen Zusammenhang, aber in einem vergleichsweise großen Umfang Widerstandshandlungen selbst und persönlich gesetzt hat, weil er richtet ja für österreichische Juden, die aber Katholiken waren, im erzbischöflichen Palais, richtet er ja eine Zufluchtsstätte ein und hilft auch vielen, dass sie das Land verlassen können. Hat also jetzt dann auch ihnen die nötigen Papiere gegeben, beziehungsweise eben alles getan, um ihnen ein Weiterleben zu ermöglichen. Und das ist etwas, wo er, na, wollen wir sagen, aus seiner anfänglichen, irgendwo aus der Zeit vor dem Anschluss herrührenden Begeisterung, die er vielleicht persönlich empfunden hat, allmählich dorthin findet, wo er sagt, mit diesem Regime gibt es kein Konvivium, da lässt sich also kein Ausgleich finden.
Wir haben jetzt die Monarchisten noch nicht angesprochen, das ist eigentlich die dritte. Wir hatten also die Kommunisten, Katholen und die Legitimisten, wie man dann gesagt hat, die in Kontakt mit Habsburg waren, mit Otto Habsburg gewesen sind, waren die bemerkbar oder die haben internationale Beziehungen gepflogen hauptsächlich, nicht? Und mit Ungarn, über Ungarn Kontakte gepflegt. Die waren, glaube ich, auch im Militär durchaus vertreten.
Ne? Ja, es sind die sogenannten Legitimisten natürlich eine leicht zu identifizierende Gruppe gewesen, weil sie haben vor dem Anschluss schon kein Hehl daraus gemacht, dass sie es gern gesehen hätten, wenn Otto von Habsburg anstelle von Kurt Schuschnigg Bundeskanzler wird oder sonst irgendeine führende politische Funktion in Österreich übernimmt. Und da konnte man praktisch jeden Einzelnen bezeichnen. Daher waren die Legitimisten eigentlich am leichtesten ausfindig zu machen. Einige sind auch sehr, sehr schnell für das Regime greifbar geworden, weil sie sich auch nicht versteckt haben, sondern weiterhin sichtbar bleiben wollten. Es sind Legitimisten dann verhaftet worden, in Konzentrationslager gebracht worden. Es sind auch, denken wir an Karl Burian, sind also dann Menschen, die Kontakt mit Otto von Habsburg und mit Habsburgern im Ausland gepflegt haben, hingerichtet worden. Aber bei der numerischen Abwägung ist es halt doch eine Gruppe, die wesentlich kleiner geblieben ist, die schnell greifbar war, aber die dann nicht nur, weil man ihr den Kopf abgeschlagen hat, im weiteren Verlauf eine eher geringe Rolle gespielt hat. Es gibt also da hier, denke ich, also sehr wohl noch andere Gruppen, außer Kommunisten haben wir also noch in der Arbeiterbewegung bei den Sozialdemokraten, die auch anschlussbegeistert gewesen sind und sehr, sehr bald deutlich gemacht haben, dass sie begeistert sind über die Arbeitsmöglichkeiten, über das Ende der Arbeitslosigkeit und vieles andere auch. Abseits von denen oder auch aus denen herauswachsend bildet sich dann auch ein sozialdemokratischer Widerstand, der also so wie alle anderen Widerstandsgruppen insofern ein ähnliches Schicksal erlebt hat, weil eigentlich sind alle Gruppen unterwandert worden. Und überall musste man dann gewärtig sein, dass jemand dabei ist, der die Existenz des Regimes, die Zugehörigen namentlich dann weiter gibt und auf die Weise jetzt dann das Ausheben von kommunistischen Zellen, da sind, glaube ich, alle Zellen aufgeflogen, ermöglicht haben. Es sind Sozialdemokraten, es sind Legitimisten klarerweise, es sind aber auch und christlich-soziale abseits der katholischen Kirche gibt es ja sehr viele, die sind ja verhaftet worden und das geht also von Priestern wie Karl Roman Scholz oder dann der Schwester Restituta, damit wir auch einmal auf den weiblichen Widerstand kurz eingehen, geht das weiter. Aber wenn ich also jetzt mehr oder weniger Bilanz ziehe, muss ich doch noch eine Gruppe erwähnen, die man zunächst einmal als völlig immun gegen jegliche Art von Widerstand oder auch Nonkonformismus gewähnt hat, das sind die Militärs, das sind die Offiziere. Und dort trifft sich eigentlich alles, mit Ausnahme vielleicht von Kommunisten, die dort eine geringe Rolle spielen. Aber wir haben Sozialdemokraten, wir haben Christlich-Soziale, wir haben Deutschnationale, wir haben überzeugte Nationalsozialisten. Und im Lauf des Krieges werden sie einsichtig genug, um sich dann auch zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir die Hauptaktion der Widerstandshandlung in dem gesamten Zeitraum von 38 bis 45 uns vergegenwärtigen, dann ist es der 20. Juli 44 und der wird von Offizieren gemacht.
Ich meine, eine der fantastischen Geschichten ist ja, dass der 20. Juli in Paris und in Wien geklappt hat. Das sollte man vielleicht ein bisschen beschreiben, wie das ist. Die Story dem ständigen Verrat und dem ständigen Auffliegen der Widerstandsgruppen, die ist ja wirklich schwer deprimierend, wenn man sie heutzutage liest. Wie konnte das sein? Die Leute waren natürlich auch wahrscheinlich naiv und haben die nötigen Sicherheitsmaßnahmen nicht getroffen und die Gestapo ist mit unglaublicher Energie und Brutalität da reingegangen. Und wie es aber möglich war, dass der Karl Sokol diese Aktion in Koordination mit Stauffenberg und so gemacht hat, das war ja nur das Erste, was er gemacht hat. Das Zweite war ja dann noch der Kampf um Wien. Wenn Sie da ein bisschen was davon erzählen können.
Karl Sokol ist eine besonders interessante Person, weil er war überzeugter Nationalsozialist. Im Jahr 38 war er noch an der Militärakademie und weil ich ja doch viele Jahre auch an der Akademie Lehrer gewesen bin, ich habe mir erzählen lassen, er wurde am 13. März 38 auf den Schultern herumgetragen, weil er eben als besonders anschlussfreudig gegolten hat und daher weitsichtig genug war, diese Möglichkeit auch für angehende Offiziere in Rechnung zu stellen. Dieser Karl Sokol hat nur dann eine Frau geheiratet, die war Halbjüdin. Und da ist er wohl auch zusammen mit dem, was er im Verlauf des Kriegs persönlich gesehen und erlebt hat, zum Umdenken gekommen. Seiner Frau ist Gott sei Dank nichts passiert, er konnte sie auch schützen, er hat sich ja nicht von ihr getrennt, ganz im Gegenteil, er hat sie dann erst geheiratet. Und so ist Sokol aus einem persönlichen Erleben heraus und auch dadurch, dass er irgendwie perspektivisch gedacht hat, dahin gelangt, dass er sagt, da muss etwas sein, das darüber hinausgeht, dass man über irgendeinen NS-Funktionär herzieht. Das kann nur so laufen, dass man der Hydra den Kopf abschlägt. Und Hitler ausschaltet, ob tötet oder nicht. Das ist, glaube ich, am Anfang nicht zur Debatte gestanden. Findet Kontakt zu Stauffenberg und hat das auch auf besonders kluge Art. Und Karl Sokol war ein Überlebenskünstler, wie ich sonst keinen kennengelernt habe. Er hat das auf besonders kluge Art gemacht. Er hat also immer wieder mit Stauffenberg telefoniert. Ja. Nur es sind also damals sämtliche Telefonate in Kladen festgehalten worden. Und es wäre sofort aufgefallen, wenn er jetzt mit Stauffenberg in Berlin Kontakt aufnimmt. Aber er hat nicht dorthin telefoniert. Er hat irgendwo darum telefoniert in Bereichen, die eben in seinen Tätigkeitsbereich gefallen sind. Er war 1B, also Generalstabsoffizier, Organisation im Wehrkreiskommando 17 in Wien. Und nach zumindest einer, meistens sogar mehreren Stationen, hat er sich, weil, naja, ich bin falsch verbunden, stellen Sie durch, ist er dann bei Stauffenberg gelandet. Und es ist nie von Wien aus verfolgbar gewesen, dass er mit der Gruppe um Stauffenberg Verbindung gehabt hat. Und das ist dann etwas, was ihm auch persönlich zugute gekommen ist. Er hat am 20. Juli 1944, so wie abgesprochen, eine Handlung gesetzt, die alles, was also noch in Wien vorhanden war, an politischer, an militärischer Prominenz, 20. Juli war Sommerzeit, das sind auch viele außerhalb von Wien, sofern sie nicht im Feld gestanden sind und Krieg führen mussten, hat also festgesetzt auf eine ganz simple Art. Er hat den Generalstabschef im Wehrkreiskommando, der völlig ahnungslos war, den Obst Codré, informiert, es ist ein Attentat auf den Führer verübt worden und aufgrund der also Vorbereitungen für den Fall Walküre, das war gedacht eben für Luftlandungen und irgendeinen feindlichen Überfall aufs Reichsgebiet, sollten also jetzt das an Maßnahmen gesetzt werden, unter anderem im Kaisen, es wird auch notwendig sein, eben jetzt militärische Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen und um das alles besprechen zu können, wäre es notwendig, die Leute ins Wehrkreiskommando zu holen. Und sie sind alle brav angetrabt. Hinter ihnen hat Sokol mehr oder weniger dicht machen lassen, auch unverdächtig, damit also da nichts passiert, damit die dort oben sicher sind. Und dann kam also der Clou, ich weiß nicht, wem das eingefallen ist. Man hat den anwesenden stellvertretenden Gauleiter und SD-Chef und auch Militärs, Wehrkreiskommandant war gerade nicht in Wien, vorgeblich, damit sie sich ja nicht womöglich erschießen in ihrem Frust, gesagt, sie mögen also bitte ihre Seitenwaffe ablegen.
Sie ihr Handy auf.
Und ja, das, was heute das Handy ist, das war halt damals die Pistole. Die haben also dann alle brav ihre Pistolen hingelegt und dann hat man gewartet und gewartet. Dann kommt zuerst Keitel am Telefon, dann kommt Hitler im Radio. Die Sache ist damit hinfällig gewesen. Die Herren sind wieder gebeten worden, ihre Pistolen zu nehmen, stürmen hinaus, setzen also dann sofort Verhaftungswellen in Bewegung und lösen also diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen auf. Der Sokol ist ein Vorzimmeroffizier, scheinbar. Der Generalstabschef im Wehrkreiskommando ist verhaftet worden. Sokol ist befördert worden. Aber es geht ja noch weiter. Also die Geschichte über Sokol ist gewissermaßen nicht enden wollend. Sokol hat dann Ende März, Anfang April 1945 eine Handlung gesetzt, wo er sich selber kopiert hat, was einmal der Fall Walküre gewesen ist, sollte nunmehr der Fall Radetzky sein. Damit wollte er irgendwie erreichen, dass der Kampf um Wien abgekürzt wird oder dass er überhaupt nicht stattfindet, hat sich mit den Sowjets in Verbindung gesetzt. Die haben scheinbar wohl zugestimmt, aber von der kleinen Widerstandsgruppe völlig Unmögliches verlangt. Insgeheim haben sie den Sokol ja für einen westlichen Agenten gehalten. Und daher konnte es nicht ausbleiben. Er ist zunächst von den Russen als eine Art Sicherheitsdirektor in Wien eingesetzt worden. Eines Tages kommt also dann einer angefahren und hat gesagt, ja, er muss ihn abholen und ihm eine NS-Kartei zeigen und er soll sich das ansehen. Ist dann nach Kaiser-Ebersdorf geführt worden, aber da ist er in sowjetischen Gewahrsam gekommen, in ein Lager, wo die Menschen vorbereitet worden sind, um irgendwo halt nach Sibirien transportiert zu werden. Nun hat der Überlebenskünstler Sokol gefunden, das ist es nun wirklich nicht. Und hat sich mit einem zweiten, sehr clever, Besen und Schaufel geschnappt und sie sind gegangen und haben Lager geputzt, haben sie, und sind zum Posten und gesagt, müssen auch da sauber machen, tritt beiseite. Kaum waren sie also aus der Kaserne Kaiser-Ebersdorf draußen, sind sie nach Wien gelaufen und da hat Sokol, glaube ich, eine der cleversten Handlungen überhaupt gesetzt. Er hat sich auf der sowjetischen Kommandantur gemeldet und das den dortigen Offizieren erzählt, die sich abgehaut haben sollen, ob dieses Vorgangs. Für Sokol war es also insofern jetzt dann eine Wende, weil er hat dann gefunden, na, weder Politik noch Militär ist das seine nicht. Er ist dann Filmproducer geworden und hat für Franz Antl Mutzenbacher Filme gemacht zum Beispiel.
Ja, er hat auch die Brücke gemacht.
Er hat auch die Brücke gemacht. Und
Respektableres gemacht.
Aber ja. Ich finde also, dass aus dem Chef und dem Einzigen, der also wirklich knapp dran gewesen ist, hier eine Wende herbeizuführen, dem Offizier Karl Sokol dann ein Filmproducer geworden ist, der sechs Filme produziert, das ist eine eigene Geschichte.
Das nennt man Ironie der Geschichte. Aber in dem Zusammenhang möchte ich noch ein kleines Detail erwähnen, das mir heute erst aufgefallen ist. Das habe ich beim Radomir Lusa das gelesen in der Anmerkung, dass die Katastrophe, dass die Befreiung Wiens nicht nach Sokol gegangen ist, die hing ja damit zusammen, dass einer seiner Vertrauten, der Major Biedermann, telefoniert hat mit Sokol und der Herr Walter Hanslik, der war ein NS-Führungsoffizier, hat das Telefon mitgehört und hat es verraten. Und damit ist es dann noch dazu gekommen, dass im allerletzten Moment, also Biedermann, Huth und Ratschke, nicht, in Floydsdorf gehängt worden sind. Und der Hanslik ist was immer freigegangen und ist in St. Gilgen 1947 erkannt worden, irgendwie auf der Straße vom Baron Marsburg erkannt worden und ist verhaftet worden, nach der Anmerkung, die ich gelesen habe, lebenslänglich bekommen.
Ja, ist aber dann freigegangen. Ja.
Ist dann freigegangen.
Ja. Diese Aktion, Operation Radetzky, war wohl von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil die Gruppe, die sich dazu bereit gefunden hat, hat zwar ja in irgendeiner Weise eindrucksvoll wirken können, aber sie hat nicht existiert. Der Sokol hat ja nicht irgendwas hinter sich, was militärisch relevant gewesen wäre. Da waren ein paar Kroaten, die es noch gegeben hat. Da war also eine ganz kleine Gruppe von Offizieren. Alles hätte vielleicht darauf abzielen können, durch gezielte Desinformation irgendeine Situation zu schaffen, wo man halt nicht mehr ein- und ausweist, aber dazu ist gewusst hat. Aber das ist alles nicht gekommen. Es ist, wie Sie erwähnt haben, Biedermann eben jetzt dann abgehört worden, wird zum Verhör abgeführt und hat also, ohne dass er in irgendeiner Weise auch nur substanziell und Gott behüt peinlich befragt worden, wäre er den gesamten Aufstandsplan verraten und hat sich auf diese Weise, glaube ich, halt in irgendeiner Weise das eigene Leben sichern wollen. Er war wohl jemand, der immer wieder deutlich gemacht hat, dass er bereit war, mit den Wölfen zu heulen. Es war auch im April 1945 so, dass er dann mit zwei Offizieren, die der Gruppe Sokol angehört haben, Huth und Raschke, gehängt worden ist. Das ist eine persönliche Tragik, was für mich unverständlich ist, warum er den letztlich Verräter Karl Biedermann mit Hut und Raschke gemeinsam in ein Ehrengrab in Hietzing gelegt hat, das weiß ich nicht. Der Sokol war zu dem Zeitpunkt jedenfalls nicht mehr in der Stadt, sondern er hat sich zu den Russen durchgeschlagen und hat also jetzt sehr wohl eben seine Bemühungen deutlich machen können. Ich habe das Glück gehabt, 1993 in der Nähe von Moskau im Archiv des Generalstabs das Kriegstagebuch der 3. ukrainischen Front, also jener großen militärischen Macht, einsehen zu können. Und da wird eben auch das Auftauchen vom Sokol beschrieben und wie er eben jetzt mit den Sowjets Verbindung aufgenommen hat und was er auch über die Situation in Wien erzählt hat. Das findet sich eigentlich ganz gut im Kriegstagebuch der 3. ukrainischen Front. Und insofern ist das, was Sokol natürlich zunehmend formuliert hat, sagen wir mal so, ist etwas, was auf Fakten beruht hat.
Bevor die Stunde zu Ende ist, sollten wir noch zur provisorischen österreichischen Nationalregierung kommen, nicht? Wie das Schicksal und Hans von Becker und die Auersberg-Konstellation, wie ist denn das dann abgelaufen?
Naja, nach dem 20. Juli 1944 war der Widerstand führungslos. Die militärische Gruppe war nicht mehr existent oder zumindest zur Untätigkeit verdammt. Die politischen Gruppen waren auch nicht mehr existent, die meisten waren tot. Es gibt also nur kleinere Gruppen, sehr heterogen, was überhaupt das Problem des Widerstands war, dass das ja nicht eine einheitliche Gruppierung war, sondern, sagen wir es einmal ganz schlampert, von jedem Dorf ein Hund dabei gewesen ist. Und unter anderem gibt es auch dann diese Gruppe, die sich O5 also als Symbol genommen hat, das auch eingeritzt hat. Sie treffen sich im Palais Auersberg und haben sich dort natürlich schon Gedanken gemacht, wie kann man wieder in irgendeiner Weise dafür sorgen, dass sich normale politische und nicht nur militärische und vor allem nicht nationalsozialistische Verhältnisse in Wien einstellen. Es ist eine pro-österreichische Gruppe. Das gilt es einmal zu unterstreichen, weil Sokol und seine Mitverschwörer, die haben nicht primär Österreich im Sinn gehabt. Sie wollten einen Widerstand gegen das NS-Regime unterstützen. Sie wollten auch am Tod Hitlers mitwirken. Aber das war nicht so, dass die Überschrift war, wir wollen wieder Österreich. Das kommt erst später. Also bei der Operation Radetzky war es natürlich dann so. Aber wenn die Russen vor der Haustür stehen, ist blöd, über Großdeutschland nachzudenken. Für die Gruppe im Auersberg war das aber mehr oder weniger die Existenzgrundlage. Nur, wie sich dann gezeigt hat, es war wohl eine Gruppe, die sehr ambitioniert war, sehr respektabel, aber von den Sowjets sofort kaltgestellt worden ist, weil sie nur als westliche Agenten gegolten haben.
Die waren auch politisch unerfahren. Nicht?
Politisch unerfahren mit allen möglichen Verbindungen. Das war's. Die Sowjets haben ja eine völlig andere Art des Herangehens an den Tag gelegt und da haben sie schon eine gewisse Praxis gehabt, weil Österreich war ja nicht das erste Land, in das sie gekommen sind und dort Befreiungsaufgaben wahrgenommen haben. Für den Südflügel der Front war es das letzte Land und daher waren sie schon erfahren und haben sich auch nicht mit großen Militärregierungsstäben ausgestattet wie die Amerikaner, Briten und Franzosen, sondern sie haben sich eben darauf verlassen, es wird möglich sein. jemanden zu finden im Land, der dieses Geschäft des Übergangs in eine Zivilverwaltung übernimmt. Und den haben sie gefunden in Glocknitz, das war Karl Renner. Und Karl Renner war natürlich ein wahnsinnig interessanter Mann, denn er war schon an der Geburt der Ersten Republik maßgeblich beteiligt, sieht jetzt eine Chance zum zweiten Mal als Staatsgründer gewissermaßen in Erscheinung zu treten. Er hat dann noch weitere Stationen in seinem Leben, die er auch gegenüber den Sowjets immer anführt. Er ist der Führer der österreichischen Delegation bei den Friedensverhandlungen in Saint-Germain gewesen. Er ist Nationalratspräsident gewesen. Und das Anschlussbefürworter war, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen. Die Sowjets wussten das aber sicher. Es ist dann von Hochwolkersdorf, wo Renner hingebracht worden ist, sofort mit Moskau Verbindung aufgenommen worden. Es ist auch Stalin eingeschaltet worden. Und er hat grünes Licht gegeben, dass man Karl Renner mit dieser Installierung einer Zivilverwaltung betraut.
Ist es nicht auch so, dass der Stalin sich erinnert hat in ihn? Hat er nicht irgendwann, oder ist das eine Legende?
Ich würde sagen, das ist also doch mittlerweile als Legende zu sehen. Es ist in den Memoiren des Generalstabschefs in der Stawka, des Stemenko, ist eine diesbezügliche Bemerkung. Ist klar, der Stalin hat mit Renner etwas verbunden. Er ist ja Wachensins gewesen und hat sich natürlich auch Gedanken machen müssen, zumindest blitzschnell, wie das laufen soll. Man hat ja noch jemanden im Petto gehabt, das war der General Fritz Franek, Kommandeur der 297. Infanteriedivision, der in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen ist und dann sich bereit erklärt hat, aber Flugblätter mit seinem Namen zu fertigen, die dazu aufgerufen haben, in den Sowjets Befreier zu sehen und so weiter. Der ist von Stalin im Petto gehalten worden. Nicht gewünscht war, dass Kommunisten hier das Ruder übernehmen. Und die wären ja in Moskau sehr schnell greifbar gewesen. Eine ganze Gruppe um Koplenik und den Ernst Fischer. Aber die hat Stalin nicht gesetzt, weil er klugerweise gesagt hat, das sollte so geschehen, dass man jetzt sagt, das ist ein russisches Diktat, das ist das alles von den Sowjets so gewollt. Da hat man sich bedeckt halten wollen. Und das ist ja ein Treppenwitz eigentlich der Geschichte, dass einer der kommunistischen Gruppe, die dann aus Moskau nach Wien geflogen worden sind und mit Renner zusammengetroffen sind, wieder zurückgeflogen ist, um dem Stalin zu sagen, was er da für einen Menschen, diesen Wendehals Karl Renner, mit der Regierungsbildung betraut hat. Er ist also natürlich sofort hinausgeflogen und dann noch einmal nach Wien. Renner hat also mittlerweile mit Unterstützung der Sowjets Kontakte geknüpft, wollte aus Sozialdemokraten und ehemaligen Christlichsozialen keinen nennenswerten Angehörigen des Ständestaats eine provisorische Regierung bilden, nur für das von den Sowjets einmal besetzte Gebiet, weil auf alles andere konnte er noch nicht schielen. Und Da kommt es also dann zu einem interessanten Beginn eines interessanten Briefwechsels mit Stalin, wo Renner schreibt, lieber Genosse Stalin, und der Schlusssatz ist, die Zukunft gehört dem Sozialismus.
Und das ist der Punkt, wo dann der Widerstand nicht mehr aktuell wird und damit unser gegenwärtiges Gespräch zu einem natürlichen Ende gekommen ist. Da danke ich sehr für alle diese Informationen.
Ich hoffe, es war einigermaßen erträglich.
Es war sehr instruktiv.
Fein. Danke. Fein.